Die Sonne scheint hier rein und Sebastian hat mal gewartet, weil ich glaube, wenn wir mal so zurück, die letzten 10 Folgen oder so, ich beende immer und du fängst immer an,
ja,
den Podcast. Und jetzt hast du so ein bisschen erwartend gewartet, dass ich was sage, oder?
Ja.
Ja, und die Sonne scheint rein, es sind 36 Grad, nein, aber hier steht wirklich unser Thermometer, das ist ein bisschen kaputt oder Sebastian sagt, es ist irgendwie sehr empfindlich, es steht, dass 31 Grad draußen wäre.
Das 31, ist ein bisschen zu krass. 31, also
wie viel hier drin?
Das kann nicht stimmen, hier drin 25,6, ich glaube, das ist schon eher an der Wahrheit.
Ja.
Ja, aber... auf jeden Fall ist der Sommer so ein bisschen gekommen. Wow. Ich sag direkt Sommer,
Frühling.
Weil es fühlt sich so ein bisschen so an. Gestern war Virgin Mojito Day, beziehungsweise Mojito Day für mich, Virgin Mojito Day für Johanna, weil einfach dieser Sonnenschein und diese, ja, ich weiß nicht, so die Welt taut so ein bisschen auf bei uns in der Nachbarschaft. Alle gehen so raus, machen irgendwas in ihren Gärten. Leute gehen spazieren, Fahrrad fahren und das ist ansteckend und macht richtig Lebensfreude.
Ja.
Ich hoffe, ihr habt was draus gemacht diese Woche. Weil
ja,
ganz kurz, ich finde, wenn man so arbeitet, dann muss man richtig gucken, dass man solche Zeit nutzt. Weil jetzt ist es zum Beispiel so, okay, jetzt ist Wochenende und bei uns ist es immer noch schön, da hat man voll Glück. Aber wenn es jetzt regnen würde am Wochenende und die ganze Woche war Sonnenschein, wenn man es irgendwie nutzen kann, dann würde ich immer sagen, das muss man nutzen,
ja,
weil das Leben geht vor und die Arbeit kommt danach.
Ja, das ist so krass, weil wir so die ersten richtig warmen Tage haben, wo wir hier wohnen.
Mhm.
Und also richtig warm, halt einfach in der Sonne schon über 20 Grad, das ist schon richtig krass. Und wir sind es einfach nicht gewöhnt und ich will mich auch nie dran gewöhnen, dass man einfach raus kann. Obwohl
ja,
man zum Beispiel arbeitet oder halt zum Essen. Wir haben jetzt die ganze Woche Mittagessen in der Sonne draußen auf unserer Terrasse verbracht.
Das ist
und
so ein Traum.
Dort Mittag gegessen und
Liegestuhl
Sonnenbrille
aufgestellt. Du
Sonnenbrille
hast
raus,
Buch
Liegestühle
gelesen, ne?
Raus. Ja, es ist
ich
einfach
einen Nap
richtig
gemacht,
krass.
Irgendwann mal in der Sonne und mhm, es war zu warm, so
ja,
fast.
Ist so.
Ich weiß gar nicht, wie das wird, wenn es dann 25 Grad hat.
Braucht man Sonnenschirm.
Ja, es ist sogar so, dass ich gehe raus zum Arbeiten und es funktioniert, aber dann irgendwann kommt die Sonne zu stark und
ja,
es reflektiert zu arg, dann muss ich wieder reingehen.
Ja, same.
Und außerdem ist mir auch zu warm.
Ja,
dann.
Also ich versuche es sehr zu genießen und man kann ja auch in den Schatten gehen, obwohl unsere Terrasse relativ sonnendurchflutet ist. Aber das ändert sich auch, wenn die Sonne ein bisschen höher steht. Also umso höher sie jetzt stehen wird, umso weniger wird es bei uns hier rein in die Wohnung scheinen,
mhm,
und auch auf die Terrasse. Wir haben aber ja noch ein kleines Gartenstück davor,
mhm,
und da wird dann das ganze Jahr Sonne hinscheinen. Da kann man ja dann auch den Liegestuhl hinlegen. Und also ja, diese Sonne, heute Mittag kommen FreundInnen, vor allem Freundinnen, eigentlich nur Freundinnen, zum Grillen und wir grillen an. Also man kann sich nicht beschweren irgendwie bei dem Wetter gerade.
Ja, stellt euch vor, gestern hatte ich den Geruch in der Nase von so Grill und dem Grillgut, das liegt wieder in der Luft. Im Sommer hat man das so, sobald ein bisschen die Sonne rauskommt, riecht man, mhm, diesen Geruch in der Luft. Und das war jetzt einfach so lange weg.
Ja.
Jetzt ist es wieder zurück. Ich
aber
lieb's.
Ist es so ein Vorstadtding oder so ein Dorfding?
Nee.
Weil in Stuttgart war das
doch,
jetzt nicht
doch,
so, oder?
Doch, wir hatten doch auch den einen Nachbarn, der unten seinen Kohlegrill hatte.
Ja, stimmt.
Ja. Und wir hatten auch unseren Grill, aber uns haben
ja
gesagt, wir müssen elektrisch grillen, weil ansonsten beschweren sich die Nachbarn.
Und jetzt grillen wir mit Gas, gell?
Jetzt grillen wir mit Gas. Ja, das ist schon, Elektro macht halt nicht so, also der jetzt, den kann man so zumachen, also so ein,
mhm,
Kugelgrill. Und das ist einfach was anderes. Dann gart es einfach auch wie in einem Backofen.
Mhm.
Und bei einem Elektrogrill, den wir hatten, das ist nur so ein Kontaktgrill.
Mhm.
Das heißt, nur die Oberfläche wird warm. Und deshalb, ja, es war schon okay, aber ja, da fehlt sowas dabei.
Mein Vater würde sagen, beides davon ist nicht Grillen, weil das einzig richtige Grillen ist, mit Kohle zu grillen. Und
ja, das ist Quatsch.
Dann wird auch alles verkohlt sein bei ihm und das ist dann das richtige Grillerlebnis.
Nee, also Kohlegrillen auch in Ordnung. Ist natürlich viel mehr.
Ja, das OG-Grillen.
Aber warum?
So.
Nein.
Ja, über Feuer halt. Und dann Holzkohle ist ja das nächste, was an Feuer dran ist.
Ja, Feuer machen.
Ja, aber Holzkohle ist ja das nächste, was an Feuer dran ist.
Ja, aber Gas ist auch nah dann wieder an Kohle dran,
mhm,
weil es beides irgendwie fossil ist. Also entweder man macht Feuer OG oder nicht. Also,
okay. Ja, da naja, haben wir starke
Meinungen. Da hat jeder sein eigenes Ding. Ich habe überhaupt, also mir ist das egal.
Ja,
ich denke mir nur, so Kohle macht halt so ultra den Rauch rum.
Und es ist viel schwieriger, muss man übel früh so anheizen mäßig. Wenn wir bei meiner Familie grillen, also eigentlich alle machen das mit Kohle, dann ist es mäßig, man ist eingeladen auf 15 Uhr, um 16 Uhr wird der Grill angemacht und man kann um 19 Uhr essen, so nach dem Motto.
Bei deinem Papa ist echt oft so, das stimmt.
Ja, manchmal muss man ein bisschen random diese Übergänge zum Lieb zueinander sein machen. Familie, Grillen, Sonnenschein, lass uns lieb zueinander sein.
Ich kann nicht. Oh mein Gott. Lass uns lieb zueinander sein.
Du?
Ich?
Nee, das ist ja beides mal du.
Aber wenn ich jetzt du?
Ich? Nee.
Du, ich, etc.
Hey, das war voll lustig.
Ja, also schlecht, aber lustig. Naja, auf jeden Fall haben wir die Zeit letzte Woche ganz gut genutzt. Also der Sonnenschein hat uns ein bisschen angesteckt, hat uns ein bisschen Chancen aufgemacht. Wir haben ja letzte Folge gesagt, dass wir schon länger kein Date hatten. Und das haben wir uns dann auf die Fahne geschrieben. Und dann waren wir, ich weiß gar nicht, am Dienstag, glaube ich, habe ich ein bisschen früher Feierabend gemacht. Und dann sind wir für die letzten Sonnenstrahlen sind wir auf ein Getränk wohin gegangen und noch eine Pommes geholt.
Mhm.
Johanna hätte fast das erste Eis ergriffen.
Aber die Eisdiele hatte zu.
Ja, leider. Und dann ist uns was Interessantes aufgefallen, nämlich weil wir so viel gerade mit der Arbeit beschäftigt waren oder sind, saßen wir dann da und das war beim Haus auch so, dass wir da viel übers Haus geredet haben. Ja, wir hatten einfach so, wir saßen da 1,5 Stunden, dann wurde es zu kalt und dann sind wir wieder heimgegangen. Und haben halt fast nur so über Arbeitssachen gesprochen, uns gegenseitig so erzählt. Was aber auch spannend ist, weil wir, also was auch wichtig ist, weil wir ja nichts davon wussten. Sonst hätten wir es uns ja nicht erzählt.
Ja, oder halt so, wie man mit Arbeit umgeht und so. Und dann sind wir auch so voll oft, dass wir das merken.
Mhm.
Und du kennst doch die Folge von Modern Family, wo die zwei, und das beim Haus, habe ich das auch immer rezitiert, als wir so viel über die Hausrenovierung gesprochen haben.
Ja,
Mitchell und Cam, ja, die zusammen essen gehen und dann sagen, sie verbieten sich das Thema Lilly, weil sie nur noch über Lilly reden, ihre Adoptivtochter. Und ja, dann so fühle ich mich manchmal, wenn wir essen gehen.
Aber bei ihm kommt dann ja raus, dass sie Lilly halt einfach so sehr lieben und dass es auch okay ist.
Ja.
Ne?
Und dass man seine Themen halt hat.
Aber was bedeutet das jetzt bei uns? Die haben ihr Kind und wir haben die Arbeit oder was? Nein.
Nee, aber so, dass man halt einfach nicht kontrollieren kann, worüber man jetzt redet. Also klar, wenn man jetzt merkt, okay, wir haben die letzten 6 Monate nur über die Arbeit geredet, dann kann man das vielleicht mal versuchen einzuschränken oder irgendwas anderes wieder aufkommen zu lassen. Aber wenn man jetzt mal nach der Arbeit ein Getränk irgendwo trinkt, dann ist es ja auch okay, wenn für uns beide irgendwie gerade vielleicht wichtig ist, zur Verarbeitung noch über den Job zu sprechen und über Dinge, die mit der Arbeit zu tun haben, dann ist es ja auch okay und dann kann man das ja auch zulassen und akzeptieren eigentlich.
Ja, voll. Und ich finde, das zeigt auch irgendwie, dass man Dates jetzt nicht, dass man da nicht erzwingen kann, dass es von 0 auf 100 romantisch wird. Und man Themen hat, die so, oh ja, und so schön und unsere Liebe und keine Ahnung, sondern es ist einfach nur Zeit, die man miteinander verbringt und wo man sich irgendwie halt wieder abholt. Und ich glaube, dass so, wenn man lange nicht so gedatet hat, dass dann auch voll normal ist, dass man eine gewisse Zeit braucht, so reinzukommen.
Mhm. Wir reden in dieser Folge auch über Gewalt gegen Frauen und Benachteiligung und Diskriminierung. Und wenn euch das Thema zu nah geht oder ihr das gerade nicht hören könnt, dann solltet ihr die Folge lieber skippen oder sie mit jemandem hören, der die euch dann begleiten kann durch eure Emotionen.
Hier kommt der neue Antrieb für bewegende Momente in eurem Leben. Der neue Honda HR-V EHEV Vollhybrid. Mit seinem reaktionsschnellen, selbstladenden Vollhybridantrieb ist er bereit für euer Leben. Ob ihr in der Stadt oder auf der Autobahn unterwegs seid, Während ihr fahrt, gewinnt sein regeneratives Bremssystem Energie zurück und lädt gemeinsam mit dem Verbrennungsmotor die Batterien wieder auf. Ihr müsst also nie eine Ladepause einlegen. Ein entspanntes Fahrerlebnis, bei dem auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Der HR-V kombiniert die Vorteile eines SUV mit dem stylischen Charakter eines Coupés. Ihr könnt aus 5 verschiedenen Ausstattungsvarianten wählen. Mit extra Features wie einem Panorama-Glasdach, einem Multiview-Kamerasystem, besonderen Designelementen und mehr. Erlebt den HR-V live ab 29. März beim Honda-Händler in eurer Nähe. Und konfiguriert schon jetzt euren neuen HR-V ganz nach euren Wünschen online. Jetzt auf honda.de.
Was bisher geschah. Es war noch das Date mit dem weniger angespannten Gespräch. Heute ist nämlich feministischer Kampftag, also wo wir das jetzt aufnehmen. Und am Donnerstag haben wir auch noch ein Date gemacht, das habe ich geplant. Und ich habe uns ein Picknick vorbereitet und wollte uns zu einem Sonnenuntergangsspot leiten. Das haben wir dann auch gemacht. Wir sind bei uns in der Nähe zu einem Sonnenuntergangsplatz gegangen, haben die Picknickdecke ausgebreitet und Picknicksachen rausgeholt, angefangen zu essen. Und es war wieder schwierig, auch von der Arbeit so in diesen romantischen Fokus reinzukommen, auch in so einen entspannten Fokus. Und ich habe dann auch auf Instagram nächsten Tag eine Story geteilt, die fand ich so witzig irgendwie. Ich habe so ein Bild geteilt, so ein Video geteilt, wo ich so den Sonnenuntergang filme und dann uns, wie wir uns so küssen, dann wieder auf den Sonnenuntergang und dann so hier so leicht über Feminismus streiten. Ach, schön war's. So, ja. Wir haben irgendwann angefangen, über Feminismus zu reden oder ja, über Frauenrechte und alles Mögliche und irgendwie, obwohl wir die gleiche Meinung haben, tendieren wir dazu, uns da so ein bisschen, ja, einfach zu streiten. Ich weiß nicht, warum.
Ja, ich glaube, es kam in dem Streit, also darüber, wo wir uns gestritten haben, ist der Grund, warum wir uns streiten. Nämlich, dass wir einfach zwei verschiedene Ansätze für solche Themen haben und die schwierig manchmal sind, miteinander in Einklang zu bekommen. Mhm. Also ich glaube, am Ende ging es darum, wie man auf Feminismus blickt und wie man weiter aktiv sein sollte. Mhm. Und ich bin nicht nur in dem Feld, sondern in ganz vielen Feldern bin ich ein großer Freund davon oder Fan davon, positiv Beispiele zu nennen und dadurch so eine Erfolgsgeschichte zu erzählen, wo Leute sich dann denken, ach cool, das klappt. Und da kann ich auch dann auch mitmachen, wenn das so cool ist und so schön. Und ja, du hast aber einen anderen Ansatz.
Ja, erstens ist es meistens so, wenn wir miteinander sprechen über Feminismus, dass ich eher ein Mensch bin auch, der egal in welchem Aspekt teilweise einfach darüber reden muss und keine Lösungen finden. Mhm. Also so manchmal möchte ich einfach nur mich über was abkotzen. Und du bist halt eher jemand, der dann auch schnell so nach, okay, wie können wir das jetzt, wie können wir da wirksam sein? Wie bringen wir das in unseren Alltag? Und was bringt das jetzt gerade, dass du dich darüber aufregst mäßig?
Ja, das kann ich wirklich schlecht. Das ja, nervt das, mich.
Und mich nervt halt, ja, dass du dir anmaßt mäßig zu sagen, dass ich mich nicht darüber aufregen kann oder soll und dass es nichts bringt.
Aber weil wir haben ja das ist unfair, weil das habe ich gar nicht gesagt.
Ja, hast du nicht gesagt?
Ich habe nur gesagt, dass ich mich nicht darüber aufreg.
Ja, und ich finde es voll wichtig, dass es Menschen gibt, die sich auch mit Optimismus mit Themen auseinandersetzen. Aber meiner Meinung nach haben wir wenig von den Errungenschaften im Feminismus erarbeitet, aus so ganz lieben Gesprächen, sondern halt mit wirklich Kampf. Deswegen feministischer Kampftag. Wir haben auch gerade eine Doku oder so eine Fernsehshow angeschaut, kurz in der ARD-Mediathek. Liebespaar oder Lebensgefahr. Mhm. Und da ging es halt auch darum, dass letztens ja im Bundestag ein Gesetz zum Thema Gewalt an Frauen,
Gewaltschutzgesetz,
das Gewaltschutzgesetz eben angebracht wurde und dass da halt irgendwie 18 Reden dazu waren und das waren nur Frauen und die haben sich eben auch lautstark und mit Pathos und mit Willen und auch mit natürlich zeigen auf die Probleme, die es gibt und natürlich auch Lösungen, die man dann finden könnte. Dahingestellt und dafür gekämpft, dass dieses Gesetz eben durchgesetzt wird. Und so war das bei allen Gesetzen, dass sich halt Frauen einfach dahinstellen mussten und dafür kämpfen mussten. Das war für ganz logische Dinge.
Ja, und ich glaube, also ich stimme dir auch zu, dass ohne den Kampf würde es wahrscheinlich nicht voran, also würde es nicht vorangehen. Gerade das Beispiel, das du genannt hast. Es gibt super viele Bereiche, in denen man noch, also in denen noch so viel passieren kann und vor denen die Augen verschlossen sind. Also wir hatten es jetzt gerade von dem von Schutz vor Gewalt, vor allem häuslicher Gewalt, weil Frauen sind viel öfter Opfer von häuslicher Gewalt als Männer und die können nirgendwo hin. Und also ich finde es absolut krass, dass wir keinen Schutz davor haben. Also es gibt viel zu wenige Frauen gehen an den Frauenhäuser, wo sie Obhut finden können, bis sie, keine Ahnung, zurückgehen wollen oder irgendwie auf anderen Beinen stehen können. Und ich glaube, wir haben in ganz Deutschland, was war die Zahl? So
7.000.
Knapp 7.000 Plätze.
Und man bräuchte 21.000.
Genau, und da gibt es tatsächlich auch eine eine Konvention dafür, die das festgeschrieben hat.
Istanbul-Konvention, ja.
Genau, die Deutschland auch unterschrieben hat. Also sagt, okay, wir sind da dabei, aber nichts dafür macht. Und also da, wenn es also ganz konkret wird, da bin ich dann dabei und sage, das kann doch nicht sein. Da müssen wir irgendwie, also da muss man was dagegen machen.
Das ist so die eine Seite, die haben wir dann auch danach gesagt, so die Symptombekämpfungsseite. Und dann auf der anderen Seite werden Täter halt auch in Deutschland sehr geschützt. Haben wir dann auch jetzt gesehen, dass Deutschland da total hinterher ist, wie Femizide zum Beispiel behandelt werden vom Gericht. Und dass
Femizide sind Gewalt. Taten an Frauen,
Mord,
oder?
Wenn Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern umgebracht werden, nur weil sie eine Frau sind, ja. Oder wenn Frauen umgebracht werden, nur weil sie eine Frau sind. Und das wird in den Medien viel zu wenig abgedeckt. Es gibt keinen Schutz davor und die Täter werden halt auch viel zu wenig dafür belangt. Und das sind halt alles Themen, die mich extrem wütend machen und die mich auch sehr krass, betroffen machen. Ja, das ganze Thema Feminismus natürlich geht mir viel näher als dir. Das ist halt einfach so, weil ich eine Frau bin. Und ich glaube, das ist dann auch das, was mich dann so stört und was mich dann so sauer macht in Gesprächen. Nicht unbedingt, weil du bestimmte Sachen sagst oder weil du bestimmt mit Themen umgehst, sondern einfach, weil ich mir wünsche, dass du mehr weißt oder dass du mehr zuhörst, mehr verstehst, obwohl du manchmal auch gar nicht mehr verstehen kannst, weil du halt nicht keine Frau bist. Und es macht mich manchmal einfach sauer und manchmal will ich einfach sauer sein. Und dann, warum wir uns dann streiten, ist oft, dass ich eben so, wenn du dann sagst, ja, aber ich gucke gerne auf die optimistischen Sachen, dann bin ich halt so, ja, das kannst du auch nur als Mann. Also das ist einfach dein Privileg und das nervt mich und es regt mich auf und es macht mich sauer. Und dann kommen wir auf so eine emotionale Schiene, wo ich halt einfach so bin, das Gespräch gefällt mir einfach gar nicht, weil ich muss mein Innerstes erklären und
nee, musst du gar nicht. Also
ja,
also für mich ist das Problem, dass ich dann gerade wegen dem Punkt, den du gesagt hast, dass es mich so anfühlt, wir reden über dieses Thema und dann bin ich halt nicht betroffen davon und fühle mich, also und bin dann, kann das nicht gleich fühlen wie du. Und dann wird die ganze Wut, die du gegenüber diesem Thema hast, fühle dann ich auf einmal gegen mich. Nur um kurz die Seite zu erklären. Aber wie würdest du denn, also weil es soll jetzt absolut nicht darum gehen, dass Männer Schwierigkeiten haben, damit
über
Feminismus zu sprechen. Ich glaube, es ist schwierig, weil man einfach keine Frau ist. Aber wir haben dann auch darüber gesprochen oder ich habe dich dann gefragt, hey, wie macht man denn, also was würde dir denn helfen irgendwie? Oder was kann ich dagegen machen?
Ich glaube halt, das ist ja was wir hier viel, viel, viel besprechen, ist, dass wir beide meinungsstarke Personen sind und dass du einfach auch, und das ist ja auch, das schätze ich ja auch in vielen Themen an dir, dass du dich gerne unterhältst, dass du gerne diskutierst, dass wir einen schönen Austausch haben und voneinander lernen und miteinander wachsen können. Aber in dem Thema wünsche ich mir einfach, dass du noch mehr zuhörst, weil
also Männer sollen
nicht so viel reden.
Frauen zuhören und erstmal, ja.
Erstmal Fragen stellen vielleicht irgendwie. Also ich habe so das Gefühl, dass...
Zu was genau dann?
Ja,
zu
halt zum Beispiel,
dem Thema oder zu wie man sich damit fühlt?
Ja, beides. Also zum Beispiel jetzt haben wir vorhin diese Doku angeschaut und es war sehr ersichtlich, dass uns das beide getroffen hat auf jeden Fall. Aber mich natürlich mehr. Also ich war den Tränen sehr viel nahe. Ich habe auch gezittert und so, weil mich das Thema natürlich sehr betrifft oder ja, einfach sehr trifft. Und dass du mich danach vielleicht fragst, wie es mir geht oder was jetzt da
also
mich
so ein bisschen
bewegt
mehr
hat. Oder
Bewusstsein einfach darüber, dass man in einer Welt lebt, in der Frauen viel Ungerechtigkeit und vielleicht Gefahr und sowas ausgesetzt sind. Also so vielleicht dieses Alltägliche.
Ja, auch. Mehr. Und auch halt einfach, da ging's nicht um Gewalt gegen Frauen, als wir den Sonnenuntergang angeschaut haben. Ich glaube, da würden wir nicht drüber so diskutieren. Da ging's ums Thema Beziehungen führen und wie Männer dadurch, dass Frauen jetzt emanzipierter sind und natürlich Gott sei Dank ihr eigenes Konto eröffnen, arbeiten gehen können und sowas, dass dadurch Männer nicht mehr so gebraucht werden als Provider und deswegen Männer andere Fähigkeiten erlernen müssen. Nur kurz zur Einordnung, dass wir nicht drüber geredet haben, Gewalt gegen Frauen und du da irgendwie dagegen warst, sondern du warst auch da nicht dagegen, sondern es ging dann halt darum, ja, wie kommt das, was für Fähigkeiten sind das, seit wann ist das so?
Genau.
Kann man das auf Patriarchat zurückführen?
Es ging eigentlich nur darum, wo stehen wir aktuell, also sind wir, man blickt ja zurück auf irgendwie 50 Jahre oder noch länger Feminismus und auch eine Entwicklung in Gesetzen und in der Gesellschaft vor allem, also darum ging es bei uns und darüber haben wir so ein bisschen, da hatten wir unterschiedliche Meinungen, wo stehen wir in gesellschaftlichem Blick und ich hatte da glaube ich so ein bisschen so ein Bubble, also was heißt Bubble?
Ja, glaube ich
du
auch,
hattest zu sehr, also ich war zu sehr in der Bubble-Betrachtung, wo ich gesagt habe, hey, irgendwie sind Männer sich voll bewusst den Themen und du warst so, kein Mann ist sich bewusst und dann waren wir waren so ganz arg auf den Extremen und hatten Schwierigkeiten, uns dann in der Mitte irgendwie zu treffen.
Ja, weil ich eher so meinte, Frauenrechte werden gerade wieder mit Füßen getreten und Allgemeinrechte von noch mehr von Minderheiten natürlich. Und du meintest aber ja, vielleicht in der Politik, aber hoffentlich nicht in der Gesellschaft, weil das kam doch schon bei uns an jetzt, das Ganze mit dem Feminismus. Das ist doch schon in den Köpfen der Menschen drin.
Naja, aber also ich habe jetzt nicht gesagt, dass es keine Probleme mehr gibt.
Nein, aber halt die Entwicklung geht in die richtige Richtung.
Meine Aussage war, glaube ich, dass der gesellschaftliche Rückhalt hinter den feministischen Ideen und einfach Gleichberechtigung mittlerweile so groß ist, dass politische Änderungen nichts daran ändern, an der Grundidee, war meine These. Und du hast dann gesagt, hey, das kann ganz, ganz schnell wieder zurückgehen. Und das wissen wir ja tatsächlich nicht.
Aber
und das war ja ein Thema, wo man nicht recht haben kann oder nicht recht, sondern da unterhält man sich über Ideen, die man hat. Und das fand ich dann ein bisschen schwierig, weil wir über mögliche Zukünfte geredet haben und wie wir die sehen würden und du dann danach gefordert hast, dass ich dir mehr zuhöre.
Ja, aber
aber
Sebastian, es geht doch um mich. Also ich bin ja die...
Nee, es geht auch um mich. Also es geht um die Gesellschaft.
Ja, also genau das, was halt hier gerade passiert, ist das, was dann auch in den Gesprächen passiert, dass ich schon denke, und das habe ich dann auch danach mit anderen Menschen, die diskriminiert werden, verglichen, dass wenn ich mit jemand Schwarzes oder jemand, der trans ist, sprechen würde, dann würde ich auch, wenn es um Zukunftsideen geht, nicht mehr Redeanteil haben wollen wie die Person, sondern ich würde vor allem die betroffene Person sprechen lassen und die Ängste, die diese betroffene Person hat, was die Zukunft zum Beispiel betrifft, nicht minimieren oder runterreden oder auch einfach Fragen stellen, anstatt meine eigenen Theorien so in den Vordergrund oder in die gleiche, auf die gleiche Ebene zu stellen wie die von der betroffenen Person. Und das würde ich mir auch einfach wünschen, dass die Zukunftsversion, die Ängste, die Lebensrealität von der betroffenen Person auch in Gesprächen mehr Gewichtung trägt. Und das in unseren Gesprächen halt auch so ist.
Da meinst du nicht nur Erfahrung, sondern auch eine Wunsch, also die Wünsche an die Gesellschaft. Also da sagst du, das ist auch ein Bereich, wo Männer nicht so viel mitzureden haben.
Ja, also ich finde schon, dass Männer unbedingt in der Feminismusbewegung mitmachen sollten und allgemein, ja, das Patriarchat natürlich auch Männern schadet. Das ist ja nichts Neues, aber strukturelle Diskriminierung erfahren halt vor allem Frauen, wie wir gerade auch durch die Gewalt gegen Frauen gesehen haben in der Doku. Und ich finde, ja, dass dann auch bei Gesprächen, egal über welches Thema, was Feminismus betrifft, Frauen mehr zugehört werden sollte. Also als Männern.
Und das, ja, da bin ich dabei. Gleichzeitig glaube ich, dass man, also ich bin davon überzeugt, dass man jemanden nur dann abholt, wenn man ihm erlaubt, Themen für sich zu verstehen und mit eigenen Gedanken und Ideen auch zu unterfüttern, weil es dann viel tiefer verankert ist. Jemand, der nur das, was er gehört hat, repliziert, hat weniger Überzeugung als jemand, der sich einen eigenen Kopf gemacht hat und Ideen, die von einer Seite kamen, mit eigenen Ideen ergänzt hat und so natürlich, also vielleicht eine bisschen andere Position hat, aber dann dafür 100% dahinter steht und das mit viel mehr Energie rausbringen, nach draußen tragen kann. Ich glaube nämlich nicht, dass es so einen Feminismus gibt und eine Idee für die Zukunft, sondern dass es ganz, ganz viele Bereiche oder ganz, ganz viele Ideen braucht und wir davon dann die Besten uns aussuchen. Und wo ich dir zustimme, ist, dass das bei mir zum Beispiel nur entstehen kann durch ganz, ganz viel Unterhaltungen mit betroffenen Personen.
Und vielleicht auch Weiterbildung, weil, also ja, du sagst voll. Jetzt, du findest, dass durch Gespräche und auch, wenn man sich dann einen eigenen Kopf macht, dass man dann zu einer festen Meinung kommt. Aber sag mal ganz ehrlich, wie, also jetzt gar nicht böse gemeint, aber so wie viel machst du dir Gedanken über Feminismus, abgesehen davon, dass wir darüber reden oder ich dir irgendwelche Videos oder Dokus zeige? Wie viel liest du darüber? Hast du da schon mal ein Buch drüber gelesen?
Also sicher viel, viel weniger als du. Ich habe schon ein Buch drüber gelesen und zwar Beklaute Frauen heißt es, glaube ich.
Unsichtbare Frauen heißt es, glaube ich.
Nee.
Okay.
Nee, Beklaute Frauen, Frauen, du hast es nämlich nicht gelesen.
Ja und?
Ja, nee, nur weil du mich gerade verbessert hast.
Ja, ich dachte, das heißt halt so.
Wo Männer die Erfolge von Frauen an sich gerissen haben. Das habe ich gelesen. Und jetzt möchte ich als nächstes lesen Where We Matter, oder? War das,
ja,
das du mir vorgeschlagen hast?
Ja, habe ich dich darum gebeten,
genau,
zu lesen.
Aber ja, also ich muss sagen, zum Beispiel Berichterstattung, mediale Aufmerksamkeit und so ist sehr gering. Das ist das, was ich konsumiere, neben so Fiction-Bücher und sowas. Und das ist einfach, also da sieht man das strukturelle Problem. Und ja, da kann man auf jeden Fall, kann man deutlich mehr oder kann ich als Mann oder ich ganz persönlich deutlich mehr hinterhergehen. Auf jeden Fall.
Couple Goals.
Ja, auch wieder passt auch so ein bisschen zum Thema, weniger zur Gewalt, sondern zu Care-Arbeit.
Mhm.
Da reden wir auch viel drüber. Das ist halt auch so ein Thema, ganz kurz dazu noch. Ich finde auch, und das muss man auch nicht sagen, ist auch eigentlich das Bare Minimum, aber du bist natürlich ein Mann, der eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, worüber wir geredet haben, dieses mit den Fähigkeiten über das Provider-Sein hinausgehen und so, einfach auch sehr, ja, einfach ein sehr moderner Mann bist, deswegen auch denkst, hey, die Gesellschaft, die geht doch in die richtige Richtung, weil du bist wirklich ein Mann, der einfach nicht den Stereotypen entspricht und das finde ich natürlich auch toll.
Und natürlich auch viele Männer in unserer Umgebung.
Ja, so, es gibt Männer in unserer Umgebung auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen krass viele, aber ja. Und das ist auch beim Thema Care-Arbeit oder beim Thema Haushalt auf jeden Fall der Fall bei uns in der Beziehung. Es ist meistens relativ ausgeglichen, so manchmal mehr in die eine, manchmal mehr in die andere Richtung. Und wir haben da gerade voll die coole Sache für uns entdeckt, die wir machen, die wir auch durch, wo du mir in TikTok auch drüber gezeigt hast.
Ich glaube, wir haben darüber doch schon mal gesprochen.
Nee, das TikTok haben wir angesprochen wegen meinem eine Stunde Putzen, dass mir das bei meinem Kontroll- und Zwangding hilft. Aber wir haben nicht gesagt, dass wir jetzt einführen, wie die das machen. Nicht mit der Zeit, aber mit dem Wochenende, dass man sich halt da Zeit nimmt zum Putzen, auch als Paar.
Also Leute, seit wir hier wohnen, ist unsere Wohnung richtig gepflegt und sauber und alles mögliche. Also auch in Stuttgart haben wir natürlich so darauf, also wir sind jetzt keine Messis oder so. Aber man muss schon sagen, dass manche Sachen, wie zum Beispiel einen Kühlschrank ausputzen, das haben wir halt irgendwie nur so viel zu selten gemacht.
Oder auch Bettwäsche wechseln. Also jetzt auch nicht so alle 3 Monate, aber vielleicht einmal im Monat oder alle 6 Wochen, muss man ehrlich zugeben,
ja,
dass wir da ein bisschen faul waren.
Und don't judge es us, war please. Auch listen and don't niemals... we listen and we don't judge. Das müssen wir eigentlich, ja, das müssen wir einführen, immer wenn wir uns ein bisschen entblößen.
Ja.
Und das Blöde daran war, dass wir nie, also wir hatten einfach keine Lösung dafür. Wir wussten das und dann hatten wir auch mal voll Bock drauf und haben irgendwie alles geputzt und das war dann auch mega geil, weil wir sind, also wir mögen das auch beide, wenn so alles clean ist. Ich glaube, wenige Leute mögen das nicht. Aber wie gesagt, wir hatten keinen Weg dafür und jetzt haben wir einen gefunden.
Jetzt ist es so, dass wir versuchen, am Wochenende uns Zeit einzuräumen, Samstag oder Sonntag oder halt an beiden Tagen so eine kleine Liste halt abzuarbeiten. Jede zweite Woche Bettwäsche wechseln, das haben wir heute schon gemacht. Dann Wäsche waschen, saugen, Küche wischen, Bad putzen, Klo putzen, das sind so die größten Sachen.
Komplett Müll rausbringen und
ja,
so.
Ja, das sind so die größten Dinge. Und da
Türklinken putzen.
Türklinken und Lichtschalter mache ich jede Woche jetzt, weil ich habe das bei Wissen Weekly bei dem Hygiene Clean Talk mäßig, muss man wirklich so viel putzen. Da hat ein Hygienewissenschaftler gesagt, was sehr wichtig ist, ist Türklinken und Lichtschalter habe ich davor vielleicht einmal im Quartal gemacht und jetzt jedes Wochenende. Und ich muss sagen, es fühlt sich richtig gut an. Es fühlt sich nicht nur so an, weil man dann in einem sauberen Zuhause lebt, sondern auch irgendwie, weil man, es geht viel schneller. Es ist ja auch schon wieder, listen, please listen and don't judge. Aber natürlich ist ein Bad schneller geputzt oder ein Klo, wenn man es halt jede Woche macht, als wenn man es alle 3 Wochen macht.
Ja.
Und also da sammelt sich halt nicht so viel Dreck an. Und das ist wirklich was, was uns ja dann auch einfach...
Und Nebeneffekt ist, dass man, also das Gefühl dabei, also es fühlt sich einfach so, man ist on top of the game. So, es ist nicht so, dass ein Bad dann, man geht da rein und man denkt sich so, boah, das könnte man mal wieder putzen, sondern das ist einfach dauerhaft so geputzt.
Ja.
Und also ich bin da richtig geflasht, weil ich noch nie eine Person war, für die das möglich war. Und jetzt bin ich auf einmal da und das ist voll besonders. Und es nimmt natürlich auch Streitpotenzial. Also ja. Haushaltsstreit ist jetzt, seit wir hier wohnen, noch nicht aufgekommen, weil wir haben irgendwie, wir wechseln dann so ein bisschen durch mit den Sachen, die wir machen am Wochenende. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwas ewig nicht gemacht wurde und wir dann mit dem Finger auf den anderen zeigen und so, du hast es nicht gemacht und du machst nichts im Haushalt und so, sondern wir machen das einfach beide. Also es nimmt sehr, sehr viel Struggle für alle, die so Haushaltsthema bei denen groß ist in der Beziehung, könnte ja vielleicht eine coole Sache sein.
Ich habe auch das Gefühl, dass das voll daran liegt, dass wir jetzt hier im Haus wohnen. Ich meine, wir haben ja davor noch ganz, ganz oft auch gesagt, dass wir so viel pendeln am Wochenende und wir haben letztens gemerkt, ey, also so viele Menschen, wie man kennt, die haben alle Geburtstag, die feiern alle ihren Geburtstag und da ist im Schnitt mindestens so ein Geburtstag die Woche gefühlt und wir sind dann halt immer am Wochenende viel auch bei unserer Familie und bei unseren FreundInnen in der Heimat gewesen und hatten dadurch Samstag und Sonntag halt jetzt nicht Zeit, um zu putzen und auch noch dazu kommt, der Alkoholkonsum bei uns ist extrem runtergegangen Und dann natürlich auch kein Kater und kein Tag, der so verloren geht, wo man dann vielleicht, also wenn ich jetzt verkatert bin, dann kann ich nicht die Wohnung putzen. Und ich denke, das sind so zwei Aspekte. Wir haben einfach unser eines Zuhause hier und müssen nicht mehr so viel pendeln und sind mehr in diesem Zuhause auch. Und dann haben wir auch Zeit und räumen uns diese Zeit dann auch ein, weil wir so gemerkt haben, wie gut es uns tut.
Ich find's mega. Also Riesenempfehlung. Ihr dürft eure Couplegoals sehr gerne an trostkasten@duichetc.de senden. Also alles, was in eurer Beziehung irgendwie super gut läuft, aber vielleicht auch nicht nur in eurer Beziehung, sondern einfach bei euch im Leben, irgendwelche coolen Sachen, die ihr teilen wollt, könnt ihr sehr gerne uns senden.
Euer Trostkasten.
Jetzt geht's in den Trostkasten. Wir haben jetzt genug über uns gesprochen. Jetzt geht's um euch, beziehungsweise eine Mail, die uns erreicht hat. Und zwar, wir haben keine gemeinsamen Namen vergeben, aber ich habe mir jetzt noch kurz welche überlegt, die, glaube ich, passen. Nämlich Farah und Tamlin.
Ah, die hatten wir schon mal.
Ich weiß, aber trotzdem.
Okay.
Ja, und zwar schreibt uns Farah die Mail und die lese ich einfach mal vor. Erstmal zu uns. Ich bin weiblich, 18, bin mit meinem Freund, 20, seit circa 1,5 Jahren zusammen. Die letzten Monate merke ich immer öfter, wie er in Streitsituationen oder in Situationen, die nerven oder aufregen, ziemlich schnell, ziemlich wütend wird und seine Emotionen in dieser Richtung sehr ausfällig werden. Auch mir gegenüber sagt er Dinge, die mich super dolle verletzen. Zum Beispiel, ich sei geistesgestört. Und zwar deshalb, da ich ihm angeblich immer die Wörter im Mund verdrehe oder er benutzt generell sehr ausfallende und beleidigende Wörter. Seine Aggression macht mir oft Angst, wodurch ich mit Tränen und Weinen reagiere, was ihn noch mehr aufregt, da er meint, ich weine zu viel. Wenn er seine Aggressivität wieder in den Griff bekommt, tut er so, als wäre nichts gewesen. Dann ist er wieder ganz normal und auch nett zu mir. Auch ich verdränge diese Situation oft, merke aber, wie oft sowas passiert, weil ich mir vieles davon in die Notizen-App aufschreibe. Außerdem habe ich das Gefühl, er merkt nicht, wie sehr er mich verletzt und reflektiert überhaupt nicht darüber, da er nie von sich aus auf mich zugeht, um sich zu entschuldigen. Ich weiß nicht, wie ich das ansprechen soll, ohne dass es wieder in einem Streit ausartet und ich dann durch meine Emotionalität nicht mehr klar denken und meinen eigentlichen Punkt ausführen kann. Viele liebe Grüße.
Ja, passt auch so ein bisschen passt sehr gut zum feministischen Kampftag wieder, weil ja, dieses aggressive Verhalten, es geht natürlich dabei bei Gewalt auch nicht nur um physische, sondern auch um psychische Gewalt. Ich habe auch auf meiner Buchtour Red Flag, Green Flag gespielt und auch so ein aggressives Verhalten von jemand, den man datet. So, also die Situation war die ich abgefragt hat beim Publikum sozusagen, jemand kommt zum Date und hat aufgeschlagene Knöchel, Handknöchel und sagt dann, ja, ich war wütend und habe gegen eine Wand geschlagen. Und was ist das für euch, Red Flag oder Green Flag? Mhm. Und das zeigt ja auch so ein bisschen einfach aggressives Verhalten, dass den Umgang mit Emotionen, mit starken Emotionen, dass das eher in Aggressivität fußt und darüber geht. Und das ist natürlich dann auch schnell in eine Gefahr für die Beziehungsperson ausarten kann. Und deswegen wollen wir das hier heute auf jeden Fall aufnehmen. Nur kurz, ganz kurz dazu, wir sind auch keine ExpertInnen in diesem Bereich. Wir sagen jetzt da einfach nur unsere ganz persönliche, private Meinung. Und wenn man das Gefühl hat, in einer Beziehung sich nicht sicher zu fühlen, dann sollte man sich auf jeden Fall an seine anderen Bezugspersonen wenden. Und vielleicht können wir auch in die Beschreibung eine Notfallnummer schreiben, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr euch gerade so fühlt in eurer Beziehung.
Also es ist nämlich keine Situation, die man aushalten muss. Und genau das ist für mich auch so ein bisschen die Frage jetzt, die Farah sich stellen sollte, weil mein Eindruck von der Situation ist, dass die schon, das klingt jetzt echt nicht nach einer schönen Beziehung, dass ihn viel an ihr nervt und er darauf mit Wut und Aggression reagiert, das finde ich sehr gemein. Also ich weiß jetzt nicht, was ihn nervt, aber Also mich nerven ja auch Sachen an dir und die an mir, aber wir reagieren dann aber halt genervt.
Nicht mit Aggression.
Genervt und distanzieren uns vielleicht voneinander oder sind ein bisschen abgeklärt oder so. Aber Aggression oder Wut ist halt, also ist eine sehr, sehr starke Emotion. Und also die, wir wissen jetzt nicht, was sie nervt, aber das wäre die erste Frage. Sind es Sachen, die du magst an dir? Oder sind es Sachen, die wirklich auch so objektiv irgendwie blöd sind, wie zum
Beispiel. Was trotzdem auch nicht die Aggression rechtfertigt, aber was natürlich, was man dann irgendwie reflektieren könnte, ja.
Ja, und dann ist die Frage halt, war das schon immer so und geht es für immer so weiter? Gibt es irgendeine Perspektive darin?
Ja, das Problem finde ich auch, weil also auf diesen Lesungen haben auch viele Menschen dann gesagt, ja, es hat ja halt auch nicht jeder einen gesunden Umgang mit seinen Emotionen und dass so Wut und Aggression und der Umgang damit kann einfach schwierig sein und ist herausfordernd und da muss man auch lernen, mit umzugehen im Leben und die sind ja auch noch relativ jung und trotzdem muss man dann halt Verantwortung dafür übernehmen und ich finde, das ist das Wichtige, dass sie sagt, dass er danach so tut, als wäre nie nichts gewesen. Und dass er dann auch sagt, sie dreht ihm die Worte im Mund herum. Ich finde, es hört sich stark nach Gaslighting an. Einfach, dass er ihr die Schuld daran gibt, dass er so reagiert, obwohl er der einzige Schuldige ist. Es gibt vielleicht Auslöser für sein Verhalten, aber keine Rechtfertigung. Und deswegen finde ich, dass das Einzige, was er machen könnte, was es besser machen würde, ist, die Verantwortung zu übernehmen, sich zu entschuldigen und ein Aggressionsbewältigungstraining zum Beispiel zu machen.
Ja.
Weil, also, es ist jetzt auch so, wir haben jetzt diesen kleinen Ausschnitt und wir wollen jetzt auch damit auf jeden Fall mit Ernst umgehen. Trotzdem, klar, vielleicht hören auch Menschen zu, die auch so nicht so gut mit Emotionen umgehen können. Und ihr seid deshalb keine schlechten Menschen. Also ihr verhaltet euch schlecht oder man verhält sich schlecht und wir haben uns auch schon schlecht verhalten. Und manche Sachen, die da genannt werden, kennen wir auch. Also ich habe dich auch schon mal, als wir jung waren, in Streits, habe ich auch im Buch im letzten Kapitel eine Situation, wo wir uns ein bisschen ähnlich verhalten, wie sie beschreibt. Ich beleidige dich, sag verpiss dich zum Beispiel. Du sagst mir, ich weine viel zu viel, ich soll aufhören, endlich zu heulen. Und wir sind alle nicht perfekt, aber ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn man keine Verantwortung für sein Handeln übernimmt, wenn sie auch Angst hat, es anzusprechen. Ich finde, da kommt auch schon so raus, dass da einfach ein Aggressionslevel da ist, wo sie schon Angst haben muss. Und deswegen würde ich ihr raten, vielleicht eine nahestehende Person dazu zu holen. Familie, Freundin, eine Bezugsperson, ihr das anzuvertrauen auf jeden Fall und vielleicht dann mit der Person zusammen mit ihm zu sprechen, damit er keine Möglichkeit hat auszurasten und sie auch eben eine starke Schulter hat, die da sie supportet in diesem Gespräch und dass er dann vielleicht merkt, okay, das ist wirklich ernst hier, ich muss jetzt entweder was ändern.
Ich glaube, das ist ein sehr gutes Ding, mit jemandem noch zusätzlich reingehen.
Ja.
Weil dann funktioniert nämlich Gaslighting und sowas nicht
mehr.
Ja,
genau, das ist es.
Was ich richtig gut finde und was auch, also gehen wir mal nicht davon aus, dass es soweit kommt, aber viele Frauen haben dann später Probleme, Sachen zu beweisen. So Auseinandersetzungen, psychische Gewalt oder auch physische Gewalt. Und dass Farah das dokumentiert, ist richtig gut. Und ich glaube, das ist auch was ich vielleicht als erstes machen würde, um nochmal so ein bisschen zu bestätigen, das vielleicht einer Person des Vertrauens einfach mal zu zeigen. So, hey, es gibt was, wo ich gerade irgendwie nicht weiß, wie ich weitermachen soll und die das alles mal durchlesen lassen.
Ja, auch als Bestätigung dafür, weil ich glaube, man gaslightet sich auch selber schnell sagt so, das ist so schlimm, ist es gar nicht und so. Und dass man einfach mal jemand anderem zeigt, hey, so ist es, was denkst du denn dazu? Also als außenstehende Person, was könnte ich machen oder sehe ich das hier falsch? Oder also, ja klar, sowas ist auch immer gut, um eine Sicherheit zu bekommen, um dann in ein Gespräch zu gehen. Es scheint ja so, weil sie sagt auch, er wäre dann wieder ganz nett, wenn sie sich nicht streiten. Sie hat jetzt auch nicht gesagt, wie oft es vorkommt, aber jedes Mal ist auf jeden Fall einmal zu viel. Trotzdem kann es ja sein, dass die Beziehung sonst schön ist und ich sag, wie es ist, wie ich schon gesagt habe, die einzige Chance, die ich ihm geben würde, ist ein Aggressionsbewältigungstraining zu machen, Verantwortung für diese Situation zu übernehmen. Und wenn das nicht passiert, würde ich mich trennen, weil ich will keine Angst vor meiner Beziehungsperson haben.
Ja, ich finde auch, dass man eigentlich das nicht gutheißen kann. Also egal, wie positiv jemand ist, sobald so man sich in Gefahr sieht, da läuft dann irgendwas falsch. Also es ist ja eine Person, der man so vertrauen sollte wie niemand anderem.
Mhm.
Und das tut man dann auch die meiste Zeit und dann wird das Vertrauen missbraucht.
Ja.
Wir haben neulich einen sehr guten Film gesehen darüber, den man auch empfehlen kann. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt.
Ja, das haben wir, glaube ich, schon mal empfohlen. Nur ein einziges Mal. Also
genau. Da
geht's
auch
It Ends With Us.
Ja.
Geht's auch um häusliche Gewalt.
Auch gibt's auch als Buch von Colin Hoover. Und da ist dieses Dilemma sehr, sehr gut beschrieben zwischen Liebe und
Gewalt,
die und auch den Auswirkungen von Gaslighting.
Ja, und auch dieses, weil viele kritisieren dieses Buch, weil sie sagen, es verharmlost, aber ich denke, es stellt sehr gut dar, dass es halt nicht nur schwarz oder weiß ist und dass viele sagen ja bei solchen Situationen, jetzt mal fernab von Farrah, vielleicht führt es irgendwann mal zu Gewalt und dann sagen Menschen, ja, wieso hast du dich nicht schon an dem Punkt getrennt, wo er so ausfallend geworden ist? Und das macht man halt nicht, weil die Person nicht nur das ist. Sie ist natürlich viel mehr als das. Sie ist zum Beispiel auch ein liebender Partner in manchen anderen Situationen.
Mhm.
Und das heißt nicht, dass man verherrlicht, was mit der Gewalt passiert, sondern dass man aufzeigt, dass es nicht so einfach ist, auch Konsequenzen zu ziehen für sich aus dem Verhalten der Beziehungsperson, weil man merkt ja, sie ist total zerrissen jetzt auch, Farrah, und möchte sich nicht trennen natürlich, weil ihr Freund ist nicht nur das eine oder das andere und trotzdem ist es einfach wichtig, Konsequenzen für sich zu ziehen. Das heißt nicht, dass es einfach ist und ich finde, das zeigt auch der Film ganz gut. Und dass es auch immer zum Beispiel Gründe oder dass es sehr oft Gründe für die Gewalt, weil Täter sind immer Opfer, meistens Opfer gewesen selber.
Also jetzt keine Gründe
Form.
In der Beziehung, es gibt niemals eine Rechtfertigung, aber warum die so handeln.
Genau, es gibt ja auch bei, keine Ahnung, Serienmörder irgendwelche Gründe in der Kindheit, warum die jetzt so handeln. Das meine ich bloß, dass das alles sehr vielschichtig ist und trotzdem nichts davon rechtfertigt.
Ja,
und jetzt
das ist
an dem Punkt, wo Farrah und Tamlin sind, so wie es sich anhört, fände ich es zum Beispiel noch, also weil wenn da jetzt schon irgendwas anderes passiert wäre, dann würden wir natürlich nicht sagen, rede noch mit ihm darüber, sondern dann würde man sagen, bitte hol dir jemand dazu und trenn dich. Aber in der Situation, so wie ich das jetzt wahrnehme, wäre mein einziger Weg, ein Gespräch zu führen, zu verlangen, dass Verantwortung übernommen wird, dass Therapie und Aggressionsbewältigungstraining zum Beispiel gemacht wird. Und ja, das ist so der einzige Weg, den ich sehe, der in Richtung Beziehung geht. Also
für mich wäre noch wichtig, dass es nicht in einer sowieso schon geladenen Situation dieses Gespräch geführt wird. Also jetzt am besten nicht, wenn er gerade aggressiv ist, weil ihr über irgendwas anderes streitet, sondern
aber sie sagt
in einer anderen Situation. Also
dass
wenn dann die Aggressivität kommt, dann ist es... Also ja, dann ist es einmal mehr eine Bestätigung, aber jetzt, wenn schon Aggressivität da ist und dann sagt man, ey, du bist immer so aggressiv, ich glaube, das führt nirgendwo hin. Was ich mir auch noch gedacht habe, ist also auch zur Dokumentation und um Gaslighting zu verhindern, dass du sowas mal aufnimmst, also dass Farrah sowas mal aufnimmt.
Ja.
Warum aber?
Ich weiß nicht, ich bin ja, wie gesagt, wir sind keine ExpertInnen in diesem Bereich. Ich habe bei manchen von den Sachen auch Angst, nicht, dass das eskalierend wirkt. Weißt du, wenn er das merkt zum Beispiel dann.
Ach so.
Und dann eskaliert die Situation oder so. Das will ich natürlich auch nicht empfehlen. Vielleicht auch da mal vielleicht online schauen oder mit einer Expertin drüber sprechen, wie man sowas vielleicht dokumentieren kann. Ja, ich finde es eine gute Idee, das zu dokumentieren, aber ja, ich bin ein bisschen ängstlich, nicht, dass es dann...
Auch nochmal eine Art der Konfrontation, die ich mir gut vorstellen könnte, wäre neben einem Gespräch auch ein Brief. Du scheinst, oder Farrah scheint ja so ein bisschen das auch schriftlich zu verarbeiten. Und
das finde ich gut, dass
du einfach mal aufschreibst, wie aus deiner Sicht das entstanden ist, warum du das blöd findest und was du dir wünschst für die Zukunft. und den einfach ihm vorliest und ihm sagst, hey, du hör mir jetzt mal zu, weil dann verhinderst du auch, dass die Situation so aus dem Moment heraus irgendwie besonders geladen wird oder so. Oder du vergisst, was du sagen wolltest.
Oder sie gibt ihm einfach ohne Vorlesen.
Das ist auch, ja, je nachdem, was. Ja. Ich glaube, Vorlesen ist auch gut, wenn man dann so den anderen vor sich hat.
Mhm.
Und auch sieht, hey, das ist ja eine Person, die ich lieb irgendwie.
Also du meinst, als er jetzt, dass er genau, dann sieht, sie ja, liest vor und genau, sie liebt mich, ich liebe sie und sie genau, hat so Schmerzen in den genau, Schreiz.
Aber wenn es, also wenn es sich nicht machbar anfühlt, dann auch einfach so.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall wünsche ich Farah, dass für dich die Situation verbessern kannst, weil ich glaube, dass man das nicht aushalten muss und mhm, da nicht drin sein sollte für zu lange, weil es macht, also es ist einfach scheiße.
Ja.
Und nicht richtig. Egal wie schön es sonst ist.
Geschichten aus dem Paulanergarten.
Ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Ihr oder wir? Ich muss kurz gucken.
Was haben wir denn letzte Woche erzählt?
Mit dem Potterhead, dass du erst später zum Thema Harry Potter gefunden hast und ich dich sozusagen daran getragen habe. Und du nicht in deiner Jugend Harry Potter geguckt hast. Und zwar haben 42% von euch gesagt, diese Geschichte ist gelogen. Und 58% haben gesagt, dass wir die Wahrheit erzählen. Und es ist die Wahrheit. Ihr habt gewonnen.
Wir haben verloren.
Ja. Das war einfach, vielleicht, ich habe auch das Gefühl, vielleicht haben wir das schon mal erzählt.
Ja, ich glaube, Harry Potter ist so ein großer Bestandteil deines Lebens und dadurch auch von meinem, dass irgendwie das bestimmt schon mal zur Sprache gekommen sein muss.
Entweder so oder wir haben die Geschichte einfach zu ehrlich und gut erzählt, sodass ihr gedacht habt, hey, das kann gar nicht gelogen sein oder es passt irgendwie zu dir und es passt auch, finde ich, dass du erst später dazu findest und so. Also ja, es stimmt, Sebastian liebt Harry Potter, aber das erst seit so knapp 10 Jahren.
Ja, meine Familie hat nie so viel gegeben auf große Blockbuster-Kinofilme.
Mhm.
Bei uns lief im Fernsehen Tatort und Rosenheim-Cops, Notrufhaft.
Richtige Allmann.
Richtige Allmanns, genau. Amerikanisches Fernsehen. James Bond wurde manchmal geguckt.
Echt?
Ja, und wow, da war dann halt Harry Potter. Das war dann halt irgendwie Quatsch wahrscheinlich. Ich habe vor meinen Eltern nichts mitbekommen.
Du hast ja mir erzählt, du warst, glaube ich, im 4. und im 7. Teil 2, so richtig random im
Nee,
Kino.
Nee, 7 Teil 2 war ich nur.
Im Kino?
Ja.
So ohne Kontext, das ist ja total komisch.
Ja, das war auch richtig dann blöd, weil wir waren dann so
3D, oder? Habt ihr auch geguckt, 3D?
3D, genau. Und Nagini ist dann, die greift ja im Haus.
Spoiler Alert.
Spoiler Alert, greift ja im Haus dann Harry und Hermine an. Und die geht dann so aus dem Bildschirm raus. Und ich war mit einem anderen Kumpel, der in den Film, also der nicht so Potterhead war. Und wir haben dann die ganze Zeit so uns
Lacht
lustig drüber
mein
gemacht und so. Und für die Leute,
wow,
die Harry Potter lieben,
die da neben
und
euch gesessen sind.
Das ist
sind
der letzte Teil.
Ach du Scheiße, Sebastian, du hast Leuten
Krise
das so versaut. Stell
ja,
dir
die
mal
mussten
vor
nochmal gehen. Ich bin ehrlich, die mussten nochmal gehen. Aber ich, zu meinem Schutz, also ich war irgendwie 11 Jahre alt, 12
ah,
Jahre
okay
alt.
Ja, krass. Aber also wirklich, das ist so episch bestimmt gewesen für diese Menschen. Ich weiß noch, wie ich Harry Potter 7 Teil 2 angeguckt habe in meinem Kinderzimmer mit meiner Cousine. Und mit der habe ich auch Harry Potter immer geguckt früher und wir waren so richtig, richtig deep into it und haben dann 7 Teil 2 auf dem Röhrenfernseher bei mir im Kinderzimmer geschaut, als der auf DVD rauskam und haben die ganze Zeit eigentlich geheult. Und vor allem dann am Ende, weil es, wie du sagst, der letzte Teil war und wir so dachten, das kann doch jetzt nicht wahr sein,
das ist vorbei,
dass das der letzte Teil ist.
Ich finde es so schlimm bei allen Serien und allem Fiktiven, was es gibt. Wenn das vorbei ist, dann ist man so, hä, nein.
Ja.
Ihr euch gibt's doch.
Ja.
Echt?
Ja.
Wo geht ihr jetzt hin? Das kann doch nicht sein.
Ja.
Da kommt die Realisation, nee, das ist doch nicht echt. Also es macht mich fertig.
Bei uns ist es manchmal so, dass wenn wir Serien so intensiv gucken und durchschauen, die wir vielleicht auch schon zum 4. Mal durchschauen, bei uns sind die Charaktere so in unseren Gesprächen verwickelt, so als wären das Freunde. So, ja, so wie Winston das immer macht. Oder ja, haha, wie Nick in der einen Folge. So, als wären das unsere Freunde. Das ist richtig gruselig. Ja, das ist vor allem New Girl. Aber manchmal eigentlich, je nachdem, was wir schauen. Brooklyn Nine-Nine, Modern Family, The Office und New Girl, das ist unsere Rotation.
Naja, heute erzählen wir euch ein bisschen ganz andere Geschichte. Und zwar Kickbox-Stories.
Mhm, so haben wir es getauft. Wir haben beide unsere Erfahrungen mit Kickboxen. Die größte Erfahrung, die wir haben, ist eigentlich unsere lebende Legende als beste Freundin, die mit dir zusammen in der gleichen oder in einer ähnlichen Straße aufgewachsen ist und meine beste Freundin ist, unsere gemeinsame Freundin Charlie Glaser.
Charlie BMG.
Sie ist Kickbox-Welt-EU-Deutschland-Meisterin.
Von der WKU in ihrer Gewichtsklasse.
Ja, also aber sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ja. Und ja, hat uns deswegen, oder du bist auf jeden Fall dadurch zum Kickboxen gekommen für einige Stunden in deinem Leben. Kannst du ja mal erzählen?
Ja, ich weiß nicht. Willst du zuerst deine Geschichte eigentlich erzählen? So ja, aus meiner zeitlichen Achse.
Ja, also meine ist ganz, ganz kurz, dass ich auch mal gekickboxt habe tatsächlich mit einer Freundin. Ich weiß gar nicht, wie wir dazu kamen, das zu machen, aber wir sind mal so für 6 Monate oder so zum Kickbox-Training gegangen. Ich war allgemein so ein Kind, das unglaublich viele verschiedene Sachen ausprobieren wollte und das war dann eine davon. Und da sind wir einmal die Woche hingegangen. Ich glaube, 6 Monate waren es auch nicht. Ich übertreibe da immer, wahrscheinlich waren es 3 Monate oder so. Und warum ich dann aufgehört habe, war eine Erfahrung in einem Training. Ich hatte da eine Zahnspange, da muss ich dann so 15 oder so gewesen sein und war im Training und habe irgendwie so halt Übungen gemacht, Sparring, wie man das nennt. Ja, so nennt es auf jeden Fall Charlie. Und dann ist mein Trainer dazugekommen und hat eben irgendwie der Gruppe die Moves bei mir gezeigt. Und hat so mit mir eben trainiert, mäßig kurz. Und hat dann halt einmal gegen mein Gesicht, weil meine Deckung nicht oben war, so ganz leicht gegen mein Gesicht geschlagen.
Ah, okay, ich dachte, der hätte durchgezogen.
Nein.
Also nicht durchgezogen, aber...
Nein, aber irgendwie meine Zahnspange und mein Mund, man hat da ja eigentlich auch Mundschutz, glaube ich, drin.
Vielleicht
aber wahrscheinlich
geht das nicht mit Zahnspange, ich weiß nicht.
Doch, bestimmt schon, aber ich weiß gerade nicht, warum ich das da vielleicht nicht drin hatte oder vielleicht war das noch Aufwärmen oder wir hatten das noch gar nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gegen meinen Mund und ich habe total angefangen zu bluten. Mein ganzer Mund war voller Blut, weil irgendwie meine innere Lippe so gegen meine Zahnspange gegangen ist und da alles angefangen hat zu bluten. Und ja, so, das war meine Kickbox-Story und die hat dann auch dazu geführt, dass ich Kickboxen nicht weiter verfolgt habe.
Und meine Geschichte zeigt euch, warum ich es niemals schaffen werde, 1 Kilometer in 3 Minuten zu joggen. Und dass ich schon immer oder schon länger Schwierigkeiten hatte, mich realistisch einzuschätzen. Nee, ich war bei besagter Freundin von uns im Kickbox-Training. Die hat ein paar Minuten von uns entfernt, wo ich gewohnt habe, trainiert. Und dann bin ich mit einem Kumpel, dachten wir uns, komm, wir machen das mal. Wir haben beide so nicht die Größten und dachten, wenn wir jetzt Kickboxen anfangen, dann das ist super. Dann Männlichkeit wird dann gestärkt. Und ja, dann waren wir im Training und muss ehrlich sagen, Kickbox oder so Kampfsporttraining finde ich schon viel härter als alle Trainings, die ich bisher gemacht habe. Warm machen, dann so Zirkeltraining, dann so und jetzt 2 Minuten nonstop mit so noch tippeln mit den Beinen, Boxsack klatschen und jetzt Kombination rechts, links, Kick, Frontkick, Sidekick. Mhm. Oh mein Gott, es ist so anstrengend. Mein Training hat dann nach 50 Minuten von 60 geendet und
Triggerwarnung, Emetophobie.
Genau, weil die Anstrengung hat mich dann übergeben lassen. Und oh yeah. Das war dann echt längere Zeit auch eine witzige Geschichte für alle, die Kampfsport dort gemacht haben und mich wieder getroffen haben.
Vor allem für Charlie.
Vor allem für Charlie.
Weil das natürlich auch bei ihr wieder Thema Feminismus, auch in unserem Freundeskreis oft ein Thema ist, Frau, die kickboxt, und auch, ja, ich würde dich trotzdem im Ring schlagen, weil ich einfach ein Mann bin und so krass anstrengend ist es doch bestimmt gar nicht.
Jedes Wochenende MMA.
Ja, genau, so in die Richtung kriegt sie halt viel mit, nicht von dir, aber halt von anderen Männern aus unserem damaligen Freundeskreis. Jungs, muss man ja damals noch sagen. Und ja, deswegen war das so ein bisschen so für sie, glaube ich, auch wenn sie dich nicht leiden sehen will, so ein kleines bisschen Genugtuung zu sehen, wow, so anstrengend ist mein Sport, so anstrengend ist meine Leidenschaft. Und endlich hat es auch mal jemand gesehen und mitgefühlt.
Ja.
Aber stimmt das überhaupt? Oder lügen wir euch hier mal wieder an? Das könnt ihr hier direkt auf Spotify abstimmen. Ist diese Geschichte, oder hier muss man ja fast sagen, Geschichten, sind die Kickbox-Stories gelogen? Ja oder nein? Nächste Woche klären wir das für euch auf. Nächste Woche haben wir vielleicht auch ein paar mehr leichte Themen für euch da. Die Folge war so ein bisschen schwer, aber manchmal sind es auch die schweren Themen, die uns weiterbringen. Ich sage ja immer, die unangenehmen Gespräche sollten wir nicht vermeiden. So war es heute auch und vielleicht konntet ihr das ein oder andere mitnehmen. Ganz, ganz gerne lasst uns Feedback da. Wie fandet ihr die Folge? Wie findet ihr unseren Podcast? Könnt ihr hier in die Kommentare schreiben und den Podcast auch bewerten und ihn folgen.
Mal gucken, was wir nächste Woche als Themen haben werden. Ich bin gespannt und freue mich ganz arg drauf. Und bis dahin sage ich grüß dich.
Grüße.
Und Baba. Und natürlich
lasst uns lieb zueinander sein. Du?
Ich?
Nee, das ist ja beides mal du.
Aber wenn ich jetzt du...
Ich? Nee.
Du, ich, etc.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.